ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Ein rein militärisches Vorgehen ist keine Lösung für die Lage in Gaza.
Bundesaußenministerin Baerbock bei ihrem Besuch in Israel. Mehr dazu gleich. Die israelische Armee benutzt Palästinenser als menschliche Schutzschilde. Und der ukrainische Präsident Zelensky beim Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 6. September um 17.30 Uhr. Bundesaußenministerin Baerbock war auf ihrer Nahostreise heute zu Gesprächen in Israel und im Westjordanland. In Tel Aviv hat sie die israelische Regierung zur Kompromissbereitschaft aufgerufen. Themen waren unter anderem der aktuelle israelische Militäreinsatz in mehreren Städten im Westjordanland und der israelische Siedlungsbau dort. Aber vor allem die Befreiung der von der Hamas verschleppten Geiseln. Nichts sei so drängend wie das Schicksal der Geiseln, betonte die Außenministerin. Mehr dazu nun von Julio Segador aus Tel Aviv.
Das internationale Vertrauen in Israel schwindet. Das ist eine Kernbotschaft, die Annalena Baerbock ihrem israelischen Amtskollegen Israel Katz nach eigenen Worten klar gemacht hat. Etwa durch das harte militärische Vorgehen der israelischen Armee in Gaza. Es sei ihre Aufgabe, derlei Warnsignale den israelischen Freunden klarzumachen. Baerbock rief Israel dabei auf, den jetzigen militärischen Kurs aufzugeben und den mehrstufigen Biden-Plan anzunehmen.
Ein rein militärisches Vorgehen ist keine Lösung für die Lage in Gaza. Rein militärischer Druck, das haben wir am letzten Wochenende gesehen, gefährdet das Leben der Geiseln. Deshalb habe ich heute mit meinem israelischen Amtskollegen besprochen, dass nichts so drängend ist wie das Schicksal der verbleibenden Geiseln. Dass alle anderen Erwägungen nachrangig sind. Allen ist klar, dass ein Deal mit der Hamas mit einschließt, einen hohen Preis zu bezahlen. Aber das Leben der Geiseln ist es wert.
Irritiert zeigte sich Annalena Baerbock über den aktuellen israelischen Militäreinsatz in mehreren palästinensischen Städten im Westjordanland, etwa in Jenin und Tulkarem. Zwar erneuerte Deutschlands oberste Diplomatin die Aussage, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei und das Land daher das Recht habe, dort gegen Terrorstrukturen vorzugehen. Dies dürfe aber nicht zugleich neue Unsicherheit und Gewalt fördern.
Das Kalkül der Terroristen, eine ewige Gewaltspirale zu befeuern, genau das muss durchbrochen werden. Und das gilt eben jetzt auch, wo Gefahr droht, dass diese Gewaltspirale sich ausweitet ins Westjordanland oder auch im Norden Israels.
Kritik übte Annalena Baerbock in ihrem Gespräch mit ihrem Amtskollegen Katz an Mitgliedern der israelischen Regierung. Sie sei darüber irritiert, dass einzelne Minister gefordert hätten, im Westjordanland militärisch ähnlich hart vorzugehen wie im Gazastreifen. Eine solche Reaktion sei genau das Kalkül der Hamas. Auch dadurch schwinde das internationale Vertrauen in Israel.
Und ich habe formuliert, dass es mich irritiert, auch weil solche Äußerungen aus meiner Sicht die Unterstützung von Partnern, gerade engsten Partnern aus der Region, für Israel und seine Sicherheit gefährden können. Jedenfalls höre ich das immer deutlicher.
Und noch ein Thema zerstört nach Ansicht der deutschen Außenministerin derzeit das Vertrauen in Israel, der Siedlungsbau. Auch hier habe sie gegenüber ihrem Amtskollegen Katz deutliche Worte gefunden.
Der Siedlungsbau im Westjordanland verstößt ganz eindeutig gegen das Völkerrecht. Er ist illegal. Die israelische Regierung könnte verlorenes Vertrauen international aus meiner Sicht auch wiedergewinnen, indem es in einem ersten Schritt die laufenden Siedlungsprojekte stoppt. Es geht in diesen Zeiten vor allen Dingen auch um Vertrauen. Es braucht das Vertrauen von Partnern.
Baerbock sprach bei ihrem Besuch in Israel auch den gestern in München vereitelten mutmaßlichen Terroranschlag an. Dies sei ein furchtbarer Moment des Antisemitismus gewesen, der auf das Herz unserer Gesellschaft gezielt habe, sagte sie. Deutschland werde nicht aufhören, dies zu bekämpfen.
Aus Norwegen bekommt Israel künftig weniger Geld für Waffen. Das Land prüft gerade, ob Israel im Gazakrieg gegen die Ethikrichtlinien von Norwegens Staatsfonds verstößt. Der Konflikt zwischen Norwegen und Israel schwelt ja schon seit längerem, spätestens seitdem Norwegen Palästina als Staat anerkannt hat. Erst vor kurzem hat Israel 8 norwegischen Diplomaten den Status entzogen, woraufhin Norwegen seine Vertretung im Westjordanland geschlossen hat. Aus Stockholm berichtet Johann Beckenbruck.
Die Ethikrichtlinien von Norwegens Staatsfonds gelten für viele als Vorbild. Das Land streicht nämlich Unternehmen von seiner Investitionsliste, die zum Beispiel korrupt sind, Menschenrechte verletzen oder die Umwelt zerstören. Außerdem kauft Norwegen keine Staatsanleihen aus Syrien, Russland oder Nordkorea. Laut Nachrichtenagentur Reuters könnte Norwegen bald auch Investitionen in amerikanische Waffenunternehmen von der Liste streichen, die Waffen für Israel im Gazakrieg herstellen. Anlass ist unter anderem ein Gutachten vom Internationalen Gerichtshof. In dem Gutachten geht es um Israels Besetzung in palästinensischen Gebieten. Norwegen hat schon in der Vergangenheit Waffenunternehmen von seiner Investitionsliste gestrichen. Die grundsätzlichen Ethikrichtlinien beschließt das norwegische Parlament. Wenn der zuständige Ethikrat des Staatsfonds dann zu dem Ergebnis kommt, dass ein Unternehmen gegen eine der Richtlinien verstößt, dann gibt er eine Empfehlung an die norwegische Zentralbank ab, damit sie die Aktien wieder verkauft. Der Staatsfonds ist mit 1,7 Billionen US-Dollar der größte weltweit. Das Geld, mit dem Norwegen in die Unternehmensanteile investiert, stammt aus den hohen Ölexporten. Der Fonds soll sicherstellen, dass Norwegen auch dann finanziell abgesichert ist, wenn das Öl irgendwann mal knapp wird.
Fast 11 Monate dauert nun der Krieg im Gazastreifen und seitdem räumt die israelische Armee immer noch Tunnel und Häuser. Der Einsatz gilt als äußerst gefährlich, da die Hamas dort immer wieder Sprengfallen aufgestellt hat. Und um den Verlust in den eigenen Reihen möglichst gering zu halten, setzt die Armee auf menschliche Schutzschilde. Und das sind die Bewohner des Gazastreifens. Tragischerweise ist diese Art von Einsatz durch die israelische Armee eine weit verbreitete Praxis. Jan-Christoph Kitzler hat mit einem der Bewohner gesprochen.
Mohammad Saad sitzt in einem Zelt in Khan Yunis. Der junge Mann erzählt uns eine Geschichte über den Gazakrieg, die nicht in die gängigen Muster passt. Denn Israels Armee, die seit 11 Monaten im Krieg gegen die Hamas ist, sagt, die Terrororganisation nutze die Zivilbevölkerung in Gaza als menschliche Schutzschilde. Doch Mohammed Saad berichtet, dass es bei ihm andersrum war. Sie haben uns die Augen verbunden und uns am Rücken gefesselt. Sie haben uns in ihren Jeeps mitgenommen und wir saßen in einem Haus. Am nächsten Tag haben sie uns dann mit Gewalt mitgenommen und gesagt, entweder kommt ihr mit oder wir töten euch. 15 Tage lang ging das so, sagt er. Die Aufgabe von Mohammed Saad, er wurde von der israelischen Armee vorangeschickt, wenn Gefahr drohte. Sie haben mich und jemand anderes losgeschickt. Sie haben uns eine Kamera in die Hand gegeben, zusätzlich zur Kamera am Helm. Und sie haben uns per Kopfhörer gesteuert und gesagt, bleib hier, geh dorthin, filme dieses Haus, halte auf dieser Straße, in etwa so. Stimmt das, was Mohammed Saad berichtet, dann hat die israelische Armee ihn als menschliches Schutzschild eingesetzt. Er musste in Häuser, bevor die Truppen hineingingen. Er musste Gefahren auf sich nehmen, denen sich israelische Soldaten nicht aussetzen sollten. Nadav Weimann, der Direktor der israelischen Organisation Breaking the Silence, hat dafür Belege von der anderen Seite. Schon seit Dezember melden sich bei ihm immer wieder Soldaten, die im Gazakrieg im Einsatz waren und die berichten, wie palästinensische Zivilisten in Gaza eingesetzt werden. Die IDF nimmt einen Palästinenser aus der humanitären Zone und bringt ihn zu den Kampftruppen in Gaza in unterschiedliche Einheiten. Sie ziehen ihm eine Armeeuniform an, mal bekommt er eine Kamera an der Brust oder auf einem Helm und dann werden sie losgeschickt. Um Tunnel oder Häuser zu durchsuchen oder Gebiete, in die die Truppen rein wollen. Das heißt, sie prüfen, ob es Bomben gibt, Sprengfallen oder ähnliches. 2 bis 3 neue Zeugenaussagen bekommt Breaking the Silence jede Woche. Sie belegen für Nadav Weimann, dass es nicht um Einzelfälle geht, sondern dass die Praxis, palästinensische Zivilisten in gefährliche Situationen voranzuschicken, weit verbreitet ist. Seit Monaten im gesamten Gazastreifen in verschiedenen Einheiten.
In one unit, the superior officer said,
in einer Einheit hat der Offizier gesagt, du musst nicht über Kriegsverbrechen nachdenken, ich bin dein Offizier, du musst nicht nachdenken, sondern Befehle ausführen. Woanders hat man gesagt, es gab zu viele tote Hunde in der Armee, deshalb benutzen wir jetzt Palästinenser. Und in einer anderen Einheit hieß es, willst du lieber sterben? Wir ziehen es vor, dass der Palästinenser stirbt. Die israelische Armee hat auf unsere Anfrage mit einer Standardantwort reagiert. Die Richtlinien der IDF verbieten den Einsatz gefangener Zivilisten in Gaza in militärischen Missionen, die sie in Gefahr bringen. Die Vorwürfe wurden zur Untersuchung an die Zuständigen weitergeleitet, heißt es. Für Nadav Weimann von der israelischen Organisation Breaking the Silence widerspricht diese Praxis nicht nur dem humanitären Völkerrecht, sondern auch den ethischen Standards der israelischen Armee.
We believe that we need an army and we need to defend ourselves.
Wir glauben, dass wir eine Armee brauchen und uns verteidigen müssen. Aber was wir in Gaza sehen, ist keine Selbstverteidigung. Das ist ein politischer Krieg. Wir töten ja sogar unsere Geiseln, während wir in Gaza kämpfen. Gaza ist kein militärisches Problem und deshalb gibt es keine militärische Lösung. Und wenn wir über eine politische Lösung sprechen, dann ist es natürlich entscheidend, aufzudecken, wie die IDF in Gaza operiert. Mohammad Saad zeigt uns einen Verband quer über seine Brust. Es war sein letzter Einsatz. Wieder wurde er vorangeschickt. Dann fiel ein Schuss. Aufgewacht ist er in einem Krankenhaus. Immerhin hat er seine Einsätze für die israelische Armee überlebt.
Kommen wir noch zum Krieg in der Ukraine. Im rheinland-pfälzischen Ramstein hat sich die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe getroffen. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt ging es um die weitere Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland. Eingeladen dazu war auch der ukrainische Präsident Zelensky, der bereits die Lieferung von zusätzlichen Langstreckenwaffen gefordert hat. Damit könnten auch Ziele weit auf russischem Gebiet getroffen werden. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius hat bereits angekündigt, das Land mit weiteren Waffen zu versorgen. Zelensky ist anschließend nach Frankfurt am Main zum Gespräch mit Bundeskanzler Scholz gereist. Was sonst noch in Ramstein rausgekommen ist, nun von Mario Kubina.
Dass die Unterstützer der Ukraine im sogenannten Rammstein-Format zusammenkommen, ist traurige Routine nach 2,5 Jahren Krieg. Diesmal aber ist ein besonderer Gast beim Treffen auf dem US-Stützpunkt in der Pfalz dabei. Volodymyr Zelensky.
Thank you, dear partners, for your strong support.
Der ukrainische Präsident bedankt sich bei den Partnerstaaten für die Unterstützung seines Landes. Bei einem Gespräch mit Boris Pistorius nutzt Zelensky die Gelegenheit, die deutschen Hilfen für die Ukraine besonders zu würdigen. Dass der Staatschef an diesem Septembertag überhaupt nach Deutschland gekommen ist, hängt mit der militärischen Lage in der Ukraine zusammen. Vor allem im Osten des Landes geraten die Verteidiger immer mehr unter Druck. Und unter den russischen Luftangriffen leiden auch Menschen weit weg von der Front.
Moskau setzt, das wird deutlich an seinem Verhalten, weiter auf Bombenterror auch gegen Zivilisten anstatt auf den Verhandlungstisch,
sagt der Verteidigungsminister und kündigt weitere Waffenlieferungen an, damit sich die Ukraine auch in Zukunft gegen die russischen Angreifer wehren kann.
Wir werden 12 moderne Panzerhaubitzen vom Typ 2000 an die Ukraine liefern, und zwar 6 davon noch in diesem Jahr und weitere 6 im nächsten Jahr, Gesamtvolumen 150 Millionen Euro.
Das sei neu, stellt der SPD-Politiker fest. Allerdings, die Artilleriegeschütze stehen schon länger auf einer To-Do-Liste der Bundesregierung. Und ein gutes Dutzend hat die Ukraine schon bekommen. Wirklich neu ist wohl, dass die nächste Lieferung in einem ersten Schritt noch in diesem Jahr abgewickelt werden soll. Hinter den Kulissen dürfte sich die ukrainische Seite noch für ein anderes Thema interessieren, nämlich für die Frage, wie es langfristig mit den deutschen Hilfen weitergeht. Gut möglich, dass das am Nachmittag auch bei einem vertraulichen Treffen von Zelensky mit Kanzler Scholz in Frankfurt am Main eine Rolle gespielt hat. Sicher ist, im Bundeshaushalt für dieses Jahr stehen noch mehr als 7 Milliarden Euro für Militärhilfen zur Verfügung. Nächstes Jahr sollen es nur noch 4 Milliarden sein. Und die sind schon verplant.
Ja, es ist richtig, die sind bereits gebucht. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass bereits Material für 4 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden kann.
Aber was, wenn darüber hinaus Bedarf besteht? Zum Beispiel, weil Panzer beschädigt werden und repariert oder ersetzt werden müssen. Darüber macht sich die ukrainische Regierung schon Gedanken. Dazu Steffen Hebestreit, der Sprecher der Bundesregierung.
Was die finanzielle Unterstützung der Ukraine angeht, stehen wir in einem ständigen, sehr belastbaren Kontakt mit der ukrainischen Seite. Und die wissen auch, dass sie sich auf uns verlassen können.
Bis zum Jahresende soll ein internationaler Kredit stehen, zusätzlich zum Geld aus dem Haushalt. Die Gespräche darüber laufen, bisher aber ohne Ergebnis.
Auch wenn wir bei hochsommerlichen Temperaturen von über 30 Grad kaum an den Winter denken mögen, ist schon jetzt klar, dass der Ukraine nach den aktuellen russischen Angriffen, die sich vor allem auf Anlagen zur Strom- und Wasserversorgung konzentrieren, ein harter Winter droht. Vorsorglich stockt die EU nun ihre humanitäre Hilfe auf. Bereits jetzt sollen zusätzliche 35 Millionen Euro bereitgestellt werden. Das Geld soll unter anderem dazu beitragen, dass beschädigte Gebäude repariert werden können und die Strom- und Wärmeversorgung sichergestellt wird. Weitere 5 Millionen Euro sind für Moldau vorgesehen. Auch dort für die Versorgung ukrainischer Flüchtlinge, die im Winter erwartet werden. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.